Die Nachrichten von SRF um 8 mit Manuel Rissi. Enttäuscht und etwas überrascht, so reagierte der Bundesrat heute Nachmittag auf die Höhe der neuen Zölle der USA gegen bestimmte Schweizer Produkte. Diese betragen über 30%. Der Bundesrat habe die Lage wohl falsch eingeschätzt, sagt dazu Bundeshausredaktor Dominik Meyer. Er sei davon ausgegangen, dass die Schweiz mit tieferen Zöllen davon komme.
Man vertraute auf die Argumente, die die Schweizer Handelsdiplomatie im Vorfeld ins Feld geführt hat, dass zum Beispiel Schweizer Konzerne enorm viel investieren in den USA und dass die Schweiz US-Firmen weniger behindern mit Vorschriften und Regulierungen als die EU. Jetzt zeigt sich, das hat nicht gewirkt. Donald Trump und seine Leute waren für solche Argumente schlicht nicht zugänglich. Sie haben den hohen Zoll für die Schweiz schablonenhaft anhand der Handelsbilanz festgelegt.
Als Reaktion hat der Bundesrat angekündigt, man wolle das Gespräch mit der US-Regierung suchen. Konkrete Gegenmaßnahmen will der Bundesrat nicht oder zurzeit nicht, wie er es formulierte. Dazu sagt Dominik Meyer:
Ja, diese Formulierung war offenbar Gegenstand von Diskussionen im Bundesrat und es ist ein Kompromiss zwischen denen, die jegliche Eskalation unbedingt vermeiden wollen und denen, die für eine offensivere Gangart durchaus zu haben wären. Aber Gespräche auch mit Leuten aus der Bundesverwaltung zeigen mir, konkrete Planspiele für Gegenmaßnahmen gibt es offenbar nicht. Man ist überzeugt, dass Gegenzölle der kleinen Schweiz niemanden beeindrucken würden in Washington. Und so ist das im Moment, ich kann es nicht anders sagen, eine leere Drohung.
Sagt Bundeshausredaktor Dominik Meyer. Zu weiteren Meldungen im Zusammenhang mit der US-Zollankündigung. US-Handelsminister Howard Lutnick hat ausgeschlossen, dass Trump von den Zöllen abrückt. Trump werde die gestrigen Ankündigungen nicht zurücknehmen, sagte Lutnick dem Sender CNN. Er werde nur verhandeln, wenn andere Länder ihre Zölle und andere Handelshemmnisse abbauten. Derweil hat die kanadische Regierung Gegenzölle angekündigt. Alle aus den USA importierten Autos, die nicht unter das nordamerikanische Handelsabkommen USMCA fallen, würden mit Zöllen von 25% belegt, gab Ministerpräsident Mark Carney bekannt. Und die Welthandelsorganisation WTO befürchtet wegen der Zölle einen Rückgang im weltweiten Warenhandel um 1%. Damit werde die aktuelle Prognose um 4 Prozentpunkte nach unten korrigiert, sagte die Chefin der WTO. Sie zeigte sich tief besorgt. Der Blick aufs Wetter. Morgen ist es meist sonnig und am Nachmittag 18 bis 22 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Konrad Muschk.
SRF Sport.
Mit Marokko und dem dritten Playoff-Halbfinalabend und es ist spannend und ausgeglichen bis jetzt. In beiden Serien steht es nach 2 Spielen 1-1. Wir gehen zuerst auf Lausanne, wo Fribourg heute zum zweiten Mal auswärts spielt. Reto Wittmer, für Gäste gibt es schon vor dem Match eine Hiobsbotschaft. Fribourg gegen geschwächt in den dritten Match.
Ja, Fribourg hat einen ganz wichtigen Spieler verloren wegen einer Verletzung. Ein weiterer guter Spieler, der Lukas Wallmark, hat sich am Dienstag verletzt. Heute ist rausgekommen, dass er die Saison nicht mehr spielt und das ist ein Riesenverlust. Die Frage ist natürlich, wie reagiert Fribourg auf den Ausfall? In den ersten knapp 3 Minuten kann man das natürlich noch nicht sagen. Es steht noch 0-0. Aber eben Fribourg, wo der Lukas Wallmark unbedingt braucht, es ist ja nicht der einzige gute Spieler, der verletzt ist. Auch der Jakob De La Rose hat schon das Saisonende bekannt gegeben. Genau gleich wie der Wallmark. Und auch darum tut es ein Fribourg natürlich extrem weh. Ja, fragt sie die, die offensiv jetzt können etwas machen können. Und die müssen sich jetzt im Vordergrund spielen. Nach gut 3 Minuten noch 0-0 zwischen Lausanne und Fribourg.
Weiter gehen wir auf Zürich, wo der HC Davos zu Gast ist. Für Davoser gibt es kaum eine schwierigere Aufgabe, als bei den ZSC Lions zu spielen. Jan Zürcher, der ZSC ist daheim schlicht und einfach eine Macht.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Die haben in diesen Playoffs bis jetzt erst 4-mal das Gegengol kassiert, 17-mal selber getroffen, natürlich alle Heimspiele gewonnen und auch saisonübergreifend. Seit 12 Playoff-Spielen sind sie daheim ungeschlagen. Also wirklich eine extrem heimstarke ZSC Lions. Aber Davos kommt natürlich mit dem Sieg im Rücken vom Dienstag und ich bin gespannt, wie heute die Lions da daheim reagieren. Sie haben auf jeden Fall schon mal neues Personal. Der lettische Stürmer, der Rudolf Balzers, neu dabei in der Top-Linie mit Malgin, Andrighetto. Und die sind es auch gewesen, wo die erste Chance haben können kreieren nach gut 3,5 Minuten. Es steht aber noch 0-0 zwischen Zürich und Davos.
Das nächste Update aus der Stadien gibt's nach den 9 Nachrichten. Bis dann ist es das gewesen vom Sport.
Deine Mundart auf SRF 1.
Willkommen am Donnerstagabend zu eurer Mundart-Sendung. Am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. Wenn ihr wollt wissen, warum ein bestimmter Ort in der Schweiz so heisst, wie er eben heisst, dann gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten für euch. Entweder ihr fragt unsere SRF-Mundart-Experten nach dem Ortsnamen oder ihr schaut selber in eines von den vielen sogenannten Orts- und Flurnamenbüchern aus den verschiedenen Regionen der Schweiz. Gerade Anfang Jahr, da ist ein neues so ein Buch rausgekommen, und zwar über die Orts- und Flurnamen im Oberwallis. Rund 50'000 Namen werden da drin aufgelistet und erklärt, also ein ziemliches Mammutprojekt. Und um genau das Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch geht's jetzt als erstes in der Mundart-Sendung. Der Simon Lüthold aus der SRF Mundart-Redaktion hat nämlich mit dem Projektleiter können reden, mit dem Ivan Werlen.
Ich habe gemeint, wir sind gleich 6 Jahre fertig und am Schluss ist es über 20 Jahre da, jetzt getourt.
Genauer gesagt, sogar 26 Jahre ist es gegangen, bis das Team um den emeritierten Professor Ivar Werlen die 50'000 Orts- und Flurnamen aus dem Oberwallis fertig bearbeitet hat. Angefangen hat das Projekt am Schluss von seiner Tätigkeit als Professor für Linguistik an der Uni Bern, erzählt Ivar Werlen. Und der Anspruch dahinter sei einfach erklärt.
In erster Linie ist es gemacht für solche, die wissen wollen, wie die Namen zustande gekommen sind. Für die Leute, die wissen wollen, wie ist das eigentlich in meiner Heimat? Warum heisst jetzt das so? Und da drin versuchen wir, möglichst eine Antwort zu geben darauf, auf die Frage, was könnte sein?
Nur, was könnte sein, das ist eine trügerisch einfache Frage. Die Antworten darauf zu finden, das ist für das Forschungsteam von Ivar Werlen deutlich schwieriger gewesen und in überraschend vielen Fällen sogar unmöglich.
Der Frust ist sehr gross. Und ich würde sagen, dass wir beim Runden, ja, ein Fünftel von diesen Namen einfach schlichtweg nichts haben können sagen. Entweder ist es gar nicht gegangen, oder wir haben zwar einen Teil können erklären, aber einen Teil nicht. Und darum würde ich auch die Orts- und Flurnamenkund nicht heute als Wissenschaft bezeichnen, sondern als Kunde. Das heisst, man hat einen Haufen kleine Sachen, die 1, 2, 3 Mal vorkommen, rund 60%. Und bei diesen 60% kann man einfach häufig nicht sagen, wo die herkommen. Man kann es entweder sofort sagen, oder dann ist man einfach am, ja, wie der Esel am Berg.
Bei rund einem Fünftel der Orts- und Flurnamen im Oberwallis gäbe es keine eindeutige Erklärung, sagt Ivar Werlen. Das heisst, bei diesen 50'000 Namen im Buch sind das etwa 10'000, die ohne Erklärung bleiben. Das sind viele. Aber auch bei diesen Namen, wo es eine brauchbare Erklärung gibt, sei es manchmal noch schwierig geworden. Weil man zum Beispiel vom ursprünglichen Motiv für den Namen heutzutage schon lange nichts mehr sieht, aber der Name noch geblieben ist.
Ein klassischer Fall ist Arp, Arf. Die Arbe oder die Arfe.
Der Baum.
Ja, der Baum, ja. Und der ist im oberen Teil als Arf verstanden worden, im unteren Teil als Arp. Und der ist zu verschiedenen Orten, haben sie die Namen mit Arp und Arf gehabt. Aber der Baum ist inzwischen verschwunden. Oder der ist nicht mehr da. Es sind nur noch kleine Büsche. Und da hat man einfach einen Namen. Und es gibt kein Fundamentum in Reh, wo man könnte sagen, das ist der Baum gewesen. Und der ist inzwischen verschwunden. Aber der Name ist geblieben. Und Namen können auch wandern. Also, es gibt Namen, die sind zum Beispiel, gibt's einen Namen, der ist bei Simplondorf, der heisst Bäum. Und da oben hat es keine Bäume auf diesen Felsen. Das ist fast 4'000 Meter hoch. Da wächst also kein Baum, kein Strauch, nichts. Aber die Namen sind von unten nach oben gewandert, oder? Unten hat es ein Bäumchen gegeben und dann ist das oben am Schluss angekommen als Bäum, obwohl es da kein Bäum gehabt.
Der ursprüngliche Ort mit dem Namen Bäum muss also viel weiter unten gewesen sein, eben noch unter der Baumgrenze, sagt Ivar Werlen. Und dann sind er nach und nach von dem Ort aus auf Platz immer weiter oben übertragen worden. Das Muster gelte nicht nur für irgendwelche kleinen Plätzchen im Gelände, sondern auch für grosse Hauptgipfel.
Wir wissen zum Beispiel, dass die Hauptgipfel der Berge in den 19. und 18., 19., 20. Jahrhundert benannt worden sind. Und zwar normalerweise nach Dingen, die weiter unten liegen. Und nachher hat man gemeint, ja, zuerst sind Gipfel benannt worden und nachher ist das abgerutscht und das ist irgendwie gekommen. Aber es ist fast immer umgekehrt. Also, dass man zuerst unten angefangen hat und nachher oben aufgehört hat.
Die Flurnamen von weiter unten im Tal sind also häufig auch deutlich älter als die Namen der Gipfel. Und auch Bergnamen wie das Matterhorn, die sich auf der Spitze selber beziehen und darum sicher nicht gewandert sind, sind häufig nach Ort weiter unten benannt. Beim Matterhorn zum Beispiel ist das der Ort Zermatt unten dran. Eine andere Eigenart der Flurnamen im Oberwallis ist, dass zum Teil ganz verschiedene Sprachen dahinter stecken. Im grössten Teil der restlichen Deutschschweiz haben die Orte zum Flurnamen ihren Ursprung im Deutschen, noch mit ein paar romanischen Einflüssen im Westen oder im St. Galler Rheintal. Aber im Oberwallis gibt es eine ziemlich verzwickte Mischung, sagt Ivar Werlen.
Es gibt im Oberwallis auch italienische Namen, es gibt auch frankoprovenzalische Namen und es gibt wahrscheinlich sogar noch keltische Namen ursprünglich, weil das Oberwallis ist ja bis, sagen wir, ins 8. Jahrhundert besetzt gewesen von Kelten zuerst und dann von den Römern natürlich auch. Und dann ist das Romanische gekommen. Das Franco-Provenzalische, das ist also ein Dialekt, der zwischen dem Französischen im engeren Sinn und dem Provenzalischen im weiteren Sinn, ja, sagen wir, eine Nische besetzt hat. Und die sind im Wallis vor allem im Oberwallis sehr bekannt gewesen.
Franco-Provenzalisch ist also nicht Französisch, sondern eine eigene romanische Sprache, die etwa ähnlich fest abgrenzt ist wie auch Rätoromanisch. Und franco-provenzalische Dialekt hat man noch bis ins 19. Jahrhundert geredet, in dem Teil der Schweiz, wo heute vor allem französischsprachig ist, eben auch im Wallis. Und weil in dieser Region schon seit ewig langer Zeit verschiedene Sprachen aufeinandertreffen, können wir auch nie ganz sicher sagen, in welche Richtung die sprachlichen Einflüsse vor allem gegangen sind.
Man weiss zum Beispiel, dass das Wallis damals in vier Teile zerteilt worden ist, und ungefähr, wo die Römer, sagen wir um Christi Geburt, sind sozusagen vier Stämme gewesen. Und von diesen vier Stämmen ist sicher der bekannteste Sedunum gewesen, also das Sion, spätere Sion oder Sitte. Es hat aber noch oben dran weitere gegeben und unten dran weitere. Und es ist so umstritten, also sind die Kelten damals wirklich Kelten gewesen oder sind sie beeinflusst gewesen, zum Beispiel auch von den Leuten im Tessin oder in anderen Gegenden, das weiss man also nicht so genau. Sicher ist, dass Namen wie Brig oder Fischb, vielleicht auch noch Raron, sind wahrscheinlich ursprünglich keltische Namen.
Zum Erklären, warum die Situation mit diesen vielen Sprachen die Arbeit von Ivar Werlen und seinem Team zusätzlich schwierig gemacht hat, müssen wir schnell ein bisschen ausholen. Das Team vom Oberwalliser Flurnamenbuch hat nämlich nicht bei Null müssen anfangen, sondern hat sich vor allem auf ein Verzeichnis gestützt, wo ein Professor am Collegium Spiritus Sanctus zu Brig in den 70er Jahren zusammengetragen hat. Markus Seeberger hat den geheissen. Und er sei eben Anfang 70er Jahre von den ersten Initianten von dem Flurnamenforschungsprojekt kreuz und quer durchs Oberwallis geschickt worden. Und er musste Leute befragen, wie jedes Plätzli heisst, erzählte Ivar Werlen.
Der Herr Seeberger, der hat ja dort die Arbeiten durchgeführt. Der ist von Ort zu Ort und hat die Namen auf der Karte erhoben und hat nachher niedergeschrieben, wie das ausgesprochen wird und dann vielleicht noch, wie man es verstehen kann. Aber verstanden hat er es natürlich in vielen Fällen nicht. Der Herr Seeberger ist ein Lätscher vom Lätschtal und hat zum Beispiel bestimmte Sachen falsch interpretiert, weil er einfach das nicht richtig hätte können.
Und darum haben Ivar Werlen und sein Team hinterher bei jedem Namen, den Markus Seeberger erfasst hat, zuerst einmal müssen probieren herauszufinden, wie der Name ursprünglich wirklich geheissen hat.
Und nachher ist beim Herr Seeberger ist noch das Problem gewesen. Er ist zwar Philosoph gewesen und Mathematiker und alles, aber er hat einfach von der Sprache nichts verstanden. Und darum sind ihm die italienischen und frankoprovenzalischen Namen, die hat er einfach nicht gewusst, was das könnte sein.
Und außerdem müssen wir auch davon ausgehen, dass es der Markus Seeberger, der wichtige Professor aus der Stadt Brieg in offizieller Mission, bei den Gewährsleuten auf dem Land nicht ganz einfach hatte.
Wir sind nicht sicher, dass der Herr Seeberger immer richtig hatte. Also, wir sind sogar ziemlich sicher, dass er von den Gewährsleuten in die Irre geführt worden ist, weil die haben sich einfach einen Witz daraus gemacht, ihm irgendetwas zu erklären. Und er hat das aufgeschrieben.
Es sei also bei weitem nicht immer klar, dass Markus Seeberger seine Aufzeichnungen wirklich der Wahrheit entsprechen, sagt Ivar Werlen. Vor allem auch, weil man wisse, dass sich der Markus Seeberger bei Namen, die er selber vermutlich nicht richtig verstanden hat, dann häufig auf Literatur verlassen hat, die einfach probiert hat, alle Flurnamen als deutsche Namen zu erklären.
Und das ist natürlich schief gegangen, weil der untere Teil, also unterhalb von Gampel und so weiter, das ist alles weitgehend französisiert gewesen. Nehmen wir zum Beispiel den Illgraben. Das ist ein klassischer Fall. Ill ist oben an, ist ein feuchtes Gebiet. Es gibt noch den Illsee und das geht alles auf das latinische Insula zurück. Also die Insel. Es ist eben nur französisch Ill gewesen, oder? Und dann hat man einfach überall Illsee gesagt und dann ist das ein deutscher Name geworden, Illsee. Ja, das ist der Illgraben, das ist der grosse Graben bei Leik, oder? Dann hat man dem Illgraben gesagt und dann hat man gesagt, ja, was kann jetzt das Ill sein? Und ist nicht auf die Idee gekommen, dass das Insula könnte sein.
Obwohl es ja, wenn man die Verbindung einmal gemacht hat, vom Klang her schon auf der Hand liegt, dass der Illgraben etwas mit dem französischen Wort Ill zu tun haben könnte. Was man im neuen Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch auch noch findet, sind ziemlich viele Hinweise auf die Geschichte vom Wallis, vor allem was Politik und Religion angeht. Auch da hat sich viel in diesen Namen niedergeschlagen, erzählte Ivar Werlen.
Das Wallis ist als Bistum seit dem Jahr 900 hat das ein Bischof geheirat. Allerdings nicht ganz. Das Unterteil, der nicht bischöfliche Teil, der französische Teil, spätere, der ist abgetrennt gsi und oben dran haben teilweise noch die Savoyer ihre Herrschaft gehabt. Und das sieht man manchmal noch in den Namen drin, dass ursprünglich der Bischof, zum Beispiel gibt es later das Bischofsschloss. Das ist schon lange die Schülerin. Aber es heisst immer noch Bischofsschloss und das ist immer noch das Schloss vom Bischof, oder? Obwohl der Bischof schon lange Zeit ist.
Das Bischofsschloss des Natters ist also eine Art Zeitzeuge von etwas, was man sonst nur noch in den Geschichtsbüchern nachlesen könnte. Und es gibt noch andere Fälle. Zum Beispiel das Dreizehntenhorn zwischen dem Turtmantal und dem Mattertal. Dem Dreizehntenhorn sein Name hat nichts mit der Zahl 13 zu tun und auch nichts mit der Steuerabgabe vom Zehnten, sagte Ivar Werlen, sondern mit der alten politischen Aufteilung vom Kanton Wallis.
Also das Dreizehntenhorn ist der Ort, wo drei Zehnten zusammenkommen. Oder? Und die Zehnten sind eigentlich nichts anderes als der Name gewesen, ursprünglich für Bezirk.
Und genau beim Gipfel vom Dreizehntenhorn kommen eben drei so Zehnten zusammen, nämlich die heutigen Bezirke Leuk, Raron und Visp. Oder dann gäbe es als anderes Beispiel auch noch den Gumperwald beim Mund. Auch dieser Name trägt ein Stück Walliser Kantonsgeschichte in sich. Gumper ist nämlich zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert eine Bezeichnung gewesen für noch eine feinere Unterteilung innerhalb von diesen Zehnten. Der 10. Leuk hat zum Beispiel aus 3 Gumper bestanden, Fisp aus 4 und Brieg aus 6,5. Also eine ziemlich kuriose politische Aufteilung, wo man heute kaum mehr Spuren davon sieht, ausser eben in Flurnamen wie im Gumperwald. Was hinter dem Wort Gumper steckt, ist übrigens nicht ganz klar. Es hat sicher nichts mit unserem Verb Gumpen zu tun, für Springen, aber vielleicht mit einem lateinischen Wort Compars oder so, wo ungefähr mit ein Teil von bedeutet. Also, dass mehrere Gumper eben mit ein Teil von so einem Zehnten sind. Das neue Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch von Ivar Werlen und seinem Team ist ein ziemlicher Mocke. Weit über 1000 Seiten, verteilt auf 4 Bände. Und wenn man es aufschlägt, findet man sich eventuell nicht gerade auf den ersten Blick drin zurecht. Ein alphabetisches Register mit allen 50'000 Namen drin sucht man nämlich umsonst. Das gibt's nicht. Die Namen sind im Buch zwar schon alphabetisch geordnet, aber nicht zu jedem gibt's einen eigenen Artikel. Das heisst, es kann passieren, dass man ziemlich lang muss suchen. Der Rickmalwald zum Beispiel hat keinen eigenen Eintrag und unter dem Stichwort Rick für Rucke findet man auch nichts. Erst wenn man auf die Idee kommt, bei Mal oder bei Ritt nachzuschauen, dann findet man Hinweise zu dem Namen, was eben auch als Rittmalwald statt als Rickmalwald gibt. Der Wald heisst wahrscheinlich so, weil er bei einem Gebiet liegt, wo man die Spuren von einem Erdrutsch im Gelände sieht. Weil Ritt ist ein anderes Wort für einen Erdrutsch und das Mal wäre dann quasi die Narbe, die der Erdrutsch im Gelände hinterlassen hat. Es ist also nicht ganz einfach, sich in diesem Flurnamenbuch zurechtzufinden. Aber das gilt nur für die gedruckte Version davon. Die Digitalfassung ist über den Verlag im Internet frei zugänglich und die kann man nach jedem beliebigen Stichwort durchsuchen. Und frei zugänglich ist auch die ganze Datenbank, die dazugehört. Mit allen Namen drin, Deutung, Quellen, Beleg und auch mit den kartografischen Angaben, die dazugehören. Auf jeden Fall ist das Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch eine grosse Leistung, weil es eine riesige Menge an historischen Quellen zusammenführt und aufschafft und vor allem, weil es über die Sprache eine neue Tür aufstößt, wo man etwas herausfinden kann über das Wallis. Sei das jetzt für Sprachprofis wie uns aus der Mundart-Redaktion, sei das für Leute, die heimatkundliches oder historisches Interesse an dieser Region haben, oder auch für alle anderen, die einfach gewundrig sind.
Simon Lütold hat berichtet über das Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch von Ivan Werlen. Rausgekommen ist das Buch beim Verlag Nahr Franke Attemto. Auf der Webseite vom Verlag könnt ihr übrigens die digitale Version von diesem Buch abladen und zwar gratis.
Es wird Zeit, einmal zu erzählen, was seit Jahren passiert. Mit nur der Neon-Tunnel, neuer Strommensch installiert.
Wir feiern jedes Goal vom FC Sittu, EAC von Fisch oder HCSR. Ob Briggs aus B oder Schustes war, komm ins Wallis, lass dich einfach gehen.
Hier, genau hier bin ich daheim. Dach fast im Katsch und Kumpel Open Air. Hier an, hier geht, vor Karl Grimsel sind Blockpass, Alec Gletscher, Mutter, Horoi, Pollis, da wird schnell die Buro.
ist im Zusammenbrochen, kannst du ihnen nicht verstehen. In die höchste Geborgenheit, das in jeder Welt. Ich weiss nur eins, so kann es nicht weitergehen.
Ausserorts haben wir gehört mit «Bleib nicht stehen» in der Mundart-Sendung «Deine Mundart» auf SRF 1 am Donnerstagabend. Und da ist es jetzt Zeit für unseren Mundart-Briefkasten. Wie nennt man das Haus, wo man drinnen Gottesdienste feiert, zu Bern? Kirche oder Kirche? Unser Hörer Hans Witwer, der zu Bern aufgewachsen ist, sagt «Kirche», Kirchenglocken und so weiter. Aber die meisten Stadtbernerinnen und Berner sagen Kirche. Ob das normal sei, dass am gleichen Ort zwei verschiedene Versionen vom gleichen Wort vorkommen, wird der Hans Witwer wissen und der André Perler hat die Antwort.
Ja, das ist normal. An keinem Ort reden alle haargenau gleich. Das kann zum Beispiel sein, wenn es verschiedene Gruppen gibt, die viel unter sich sind, verschiedene Konfessionen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene soziale Schichten und die entwickeln alle ihre sprachlichen Eigenheiten. Aber sogar zwischen Geschwistern gibt es Unterschiede. Sprache ist etwas Lebendiges, etwas, was sich gegenüber verändert und wo von verschiedenen Faktoren beeinflusst kommt. Im konkreten Fall von der Stadt Bern ist es nochmal komplexer. Das ist ja eine relativ grosse Stadt. Und viele, die dort leben, sind gar nicht dort aufgewachsen, sondern sind irgendwann von aussen hergekommen. Und auch die haben ihnen Dialekt oder Sprache mitgebracht. Ursprünglich hat man in der Stadt Bern auch Kirche gesehen. Das geht zurück auf das althochdeutsche Wort Kilicha. Und das wiederum ist eine Nebenform zu Kiricha, die vom altgriechischen Wort für die Kirche abgeleitet ist. Seit dem Frühmittelalter gibt es also im Deutschen sowohl Kirche mit R als auch Kirche mit L. Im Westen von der Deutschschweiz, inklusive Bern, hat sich zuerst einmal Kirche dadurch gesetzt. Aber in den letzten Jahrhunderten hat die Variante Konkurrenz bekommen. Im Sprachatlas von der Deutschen Schweiz aus den 1940er und 50er Jahren sind für die Stadt Bern gerade vier verschiedene Varianten belegt. Kirche, Kirche, Kirche und Kille. Und auch das Online-Wörterbuch berndeutsch.ch verzeichnet die vier verschiedenen Formen. Die Variante Kirche ist heute weg die häufigste. Das ist ja grundsätzlich so, dass im modernen Berndeutsch das L an gewissen Positionen zu U kommt. Kirche, Kirche. Die sogenannte L-Vokalisierung ist vor etwa 250 Jahren im Emmental aufgekommen und hat in den letzten paar Jahrzehnten eben auch die Stadt Bern erreicht. Auch wenn einzelne Stadtbernerinnen und Stadtberner gegen noch Kirche sagen. Die Variante Chile ist ein Weg aus Sprachökonomie entstanden. Chile ist deutlich leichter auszusprechen als Kirche. Chile ist vor allem in der Mitte von der Deutschschweiz verbreitet, so ungefähr im Dreieck zwischen Oberbaselbiet, Kanton Zürich und Kanton Uri. Mit Zuwandererinnen und Zuwanderern aus diesem Gebiet muss die Variante auf Bern kommen sein. Und dann haben wir noch die Variante Kirche mit R. Die ist in der Nordostschweiz üblich und als Kirche auch im Hochdeutschen. Es ist also möglich, dass vor allem die gebildete Oberschicht von Bern vor vielleicht 100, 200 Jahren angefangen hat, die hochdeutsch-nahe Variante Kirche zu brauchen. Aber ganz genau kann ich es leider nicht sagen.
Ja, und so also gibt es in der Stadt Bern gerade vier verschiedene Möglichkeiten, das Wort Kirche auszusprechen, also Kirche, Kirche, Kirche oder Kirche. Bei der nächsten Frage, da im Mundart-Briefkasten, geht es um Schimpfwörter. Und von denen gibt es ja unglaublich viel in den verschiedensten Dialekten. Und neben den ganz Bösen gibt es ja auch so ein bisschen die Feineren, die man je nachdem vielleicht sogar noch ein bisschen lieb meint. Lappi, Löli, Quackli oder Sürmel. Zu diesen milden Schimpfwörtern, da gehört auch Gräbu. Das Wort hat uns der Peter Herzigonia von Zürich geschickt. Er hat das von einer Frau gehört, die in den 1940er und 50er Jahren in der Nähe von Beromünster im Kanton Luzern sind aufgewachsen. Was es mit dem Schimpfwort Gräbu auf sich hat, wird der Peter Herzigonia von unseren Mundartexperten wissen. Und der andere Perler hat auch hier eine Antwort drauf und hat sich in die Wörterbücher gestürzt.
Der Schimpfname Gräbu ist wunderbar dokumentiert. Unter anderem im Aargauer, im Nidwaldner, im Obwaldner und im Urner Wörterbuch. Als luzerndeutsches Wörterbuch gibt es leider nicht, aber immerhin als Sourcer Wörterbüchli. Und auch dort finde ich den Gräbu. Laut dem Idiotikon, also am grossen schweizerdeutschen Wörterbuch, ist Gräbu oder Gräbel neben der Zentralschweiz und am Aargau auch noch im Kanton Zürich bekannt gewesen. Einmal bis Ende 19. Jahrhundert. Gräbu ist heute, wie gesagt, ein relativ müdes Schimpfwort. Aber die eigentliche Bedeutung hat es schon recht in sich. Je nachdem, welches Wörterbuch man konsultiert, bezeichnet Gräbu an körperlich oder moralisch hässlicher Mensch, so steht es im Idiotikon, oder aber ein mageres, serbelndes Wesen, ein schwaches, mitleiderweckendes Geschöpf. Aber im Idiotikon-Artikel aus dem Jahr 1888 steht auch schon, dass Gräbu oder Gräbel auch als gutmütige Schelte an Kinder Brauch käme. Es war auch die Zeit, wo man mit Kindern noch gröber umgegangen ist als heute. Und so, als gutmütige Schelte, kennt der Frager Peter Herzigonia ja Gräbu von der Frau aus der Nähe von Beromünster. Vermutlich ist Gräbu, Gräbel, eine Variante vom gleichbedeutenden Wort Grüvel. Es kommt nämlich gerade in den Zentralschweizer Dialekten häufig vor, dass man statt W, B sieht. Zum Beispiel in Ebig für ewig oder Ruebe für öters Ruwe. Das heisst, Gräbu, Grävel gehört in einer Wortfamilie mit dem hochdeutschen Gräuel und am Verb Grävele, Grüvele, hochdeutsch Grauen. Aber auch mit Grusle, Grüsel und so weiter. Das gemeinsame Element von dieser grossen Wortfamilie ist das Grusen, der Eko.
Der andere Perler über das Schimpfwort Gräbu oder Gräbel, das vor allem in der Zentralschweiz verbreitet ist. Und hier, Zahnsrüdi. Das gespürt man nur im Wallis.
Vergessen, wo du daheim bist, die loben all dir die Heimat fährt. Ja, die Zeit fährt schon zählen, bis das Wallis endlich wieder kannst sehen. Die lange Zeit wird dich quälen, es tut dir richtig weh. Das ist die Mutter im Wallis, so ist halt das Volk von Wallis. Sind die Schigrin da, Herd und der Stuhl, so ist halt die Schinatur. Ja, so ist Volk von Wallis. Seht man euch, ihr gibt's viel Missgunst und nicht. Ganz ehrlich, da gibt's das nicht. Ihr wisst, der Schweiz schon früher, deine Grossvater ist in Ferien hier in Wallis wohnt. Und weil's für dich als Grüezi das schönste Ferienland ist, bist jetzt mit deinen Enkelkindern gekommen. Eure Kleinen tun die Wange und fragen, wenn ist ja endlich um. Ja, in den Kleinen das gefallen, du weisst genau warum. Das spielt man nur im Wallis, so ist Natur im Wallis. Die Tiere im Wald und die Hauptschlangen sehen, hast du schon früher gern gesehen. Das spielt man nur im Wallis, so ist Natur vom Wallis. Hey, im Winter, da kannst du ganz schön sehen, oder bist du Spulverschnee. Doch noch viel schöner als Ferien, die ist, wenn du hier daheim bist.
Stop.
Lina Nora auf SRF 1 am Donnerstagabend. Was hockst? Wir haben hier in der Mundartstunde auf SRF 1 immer noch den Briefkasten offen mit Fragen aus dem Publikum, Fragen von euch. Und als letztes erklären wir jetzt einen Familiennamen. Und zwar wird Ursula Mutter geschrieben M-U-T-H-E-R, Mutter. Wie viele andere Hörerinnen und Hörer gerne wissen, was ihr Familienname bedeutet. Als erstes denke ich da spontan an Mutter. Aber ob der Name wirklich etwas mit einer Mutter zu tun hat, das erfahren wir gerade jetzt. Unser Mundartredakteur André Perler hat mit dem Sandro Bachmann vom Schweizerischen Idiotikon darüber geredet.
Ich gebe die Frage gerade weiter, Sandro. Hat der Familienname Mutter etwas mit dem Wort Mutter zu tun? Es gibt ja immerhin noch den Familiennamen Vater.
Nein, mit dem Wort Mütter hat der Familienname nichts zu tun. Das sehen wir eigentlich schon an der Aussprache vom Namen. Mutter wird nämlich im Dialekt Mutter ausgesprochen und nicht Mutter oder Mütter. Schreiben kann man den Familiennamen Mutter übrigens mit TH oder mit Doppel-T. Und gerade bei der Variante mit Doppel-T kann ich es besonders gut nachvollziehen, dass man einem das Wort Mütter zukommt.
Aber zwischen diesen Schreibvarianten Mutter und Mutter gibt es einfach keinen Unterschied in der Bedeutung?
Nein, denen gibt es nicht. Aber interessant ist, dass Mutter mit TH, Escholzmatt und Schüpfheim im Kanton Luzern und Erstfeld und Wasser im Kanton Uri alte Gesessene sind und Mutter mit Doppel-T, Blitzigen und Niederwald im Kanton Wallis.
Dann kann man weg davon ausgehen, dass die beiden Varianten unabhängig voneinander im Wallis und in der Zentralschweiz entstanden sind, oder?
Das habe ich zuerst euch gedacht, aber nein. Das Walliser Wappenbuch und das historisch-biografische Lexikon von der Schweiz sagen beide das Gleiche, nämlich, dass der Zentralschweizer Zweig von einer einzigen Person abstammt, und zwar vom Kaspar Motter, der zusammen mit seinem Vater, dem Hans Motter, aus dem Goms im Wallis ist ausgewandert und 1546 im Kanton Uri hat das Landrecht bekommen. Das heisst, die Zentralschweizer Mutter mit TH stammen ursprünglich alle von einer Walliser Mutter mit Doppel-T ab.
Das ist spannend. Da sieht man mal, dass es vor 500 Jahren eben auch schon Migration gegeben hat. Aber ich möchte jetzt natürlich noch vor allem wissen, was der Familienname Mutter ursprünglich bedeutet, Sandro.
Mutter ist ein Wohnstätte- oder Herkunftsname zum Ort Mutt oder ähnlich. Im Wallis gibt es Häufen Flurnamen, die Mutt oder Zmutt heissen oder wo das Element Mutt drin vorkommt. Also zum Beispiel Muttbach, die Muttecke, der Muttgrat oder Zmutthoren.
Der erste Mutter hat also an einem Ort mit Namen Mutt gewohnt oder ist von dort an einem anderen Ort hergezögelt. Was bedeutet der Flurname Mutt?
Das ist leider nicht so eindeutig. In verschiedenen Namenbüchern findet man mehrere verschiedene Erklärungen für den Flurnamen. Die meisten sagen, dass Mutt wahrscheinlich auf ein romanisches Wort Motta zurückgeht. Das bedeutet Erdhüfe und kommt in Flurnamen vor, wo ein Hubel oder ein kleiner Berg sind. Jetzt ist aber so, dass im Wallis alle Punkte in der Landschaft, die Mutt oder Zmutt heissen, keine Hubla und keine Hechige, sondern im Gegenteil grössere Flächen sind.
Das heisst, es muss eine andere Erklärung her. Und ich sehe dir an, du hast eine Idee.
Stimmt, aber die stammt nicht von mir, sondern aus dem Oberwalliser Ort zum Flurnamenbuch von Ivar Werlen, das gerade kürzlich erschienen ist. Man kennt den Flurnamen Mutt, mindestens im Wallis, auf das Schweizerdeutsch Adjektiv Mutt beziehen. Das bedeutet ungehörnt, abgestumpft. Darum heissen euch Geissen ohne Herner in gewissen Dialekt Mutta oder Mutte und ein Geissbock ohne Herner Mutti. Der Flurname Mutt würde dann einfach ein flaches Stück Land bedeuten. Also die englische von der Bedeutung her darauf konzentrieren, dass etwas unkernt abgestumpft, aber flach ist.
Dankeschön, Sandro und André, für die Erklärung vom Familiennamen Mutter, der offenbar nichts mit der Mutter zu tun hat, sondern ein Herkunftsname ist zu einem Flurnamen Mutt, der ein flaches Stück Land bezeichnet. Ja, und damit sind wir am Ende von der Mundart-Sendung für heute. Donnerstagabend, Redaktion Simon Lüthold und André Perler, Musikredaktion Severo Marchionne und am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. Und wie immer gibt es die Sendung zum Nachhören im Netz auf srf.ch/audio. Mit dem Stichwort «Deine Mundart schnabelweit». Und nächste Woche geht es an dieser Stelle darum, dass im Moment auf der ganzen Welt ziemlich viele Sprachen am Aussterben sind. Über 50 von diesen Sprachen, die aktuell vom Aussterben bedroht sind. Über die ist ein neues Buch rausgekommen und auf dieser Liste steht unter anderem auch rätoromanisch getroffen. Was es da damit auf sich hat und ob rätoromanisch wirklich ausstirbt, das hören wir dann in einer Woche, Donnerstagabend ab der Nacht, da auf dem Eis.
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
jetzt im Leben und ich fühle mich gut, ich wach nochmal gut. Ich wach in mir treiben, nicht alles vorschreiben, ist in meinem Sinn. Ich will jetzt im Leben und es tut gerade so, wie es tut. Muss niemand nichts beweisen, ziehe es einfach durch mein Ding. Ich will mit im Leben, ich fühle mich gut, ich wach nochmal gut. Ich wach in mich treiben, nicht alles vorschreiben, ist in meinem Sinn. Ich will mit im Leben, und es tut gerade so, wie es tut. Muss niemand nichts beweisen, zieh es einfach durch mein Ding. Muss niemand nichts beweisen, zieh es einfach durch mein Ding.
Nachrichten von SRF um 9 mit Manuel Risi. Wie soll die Schweiz auf die Zölle von über 30% reagieren, welche die USA schon bald auf den Import von gewissen Schweizer Produkten erheben wollen? Damit hat sich der Bundesrat beschäftigt und er will derzeit keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Denn diese hätten Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft, sagt Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.
Er ist klar der Meinung, dass eine Eskalation nicht im Interesse der Schweiz ist, weshalb er im Moment auf direkte Gegenmaßnahmen verzichtet und andere Lösungen prüft.
Stattdessen wolle man das Gespräch mit den USA suchen, um allfällige Missverständnisse auszuräumen. Und man wolle mit der EU im engen Austausch bleiben. Zu weiteren Meldungen im Zusammenhang mit der US-Zollankündigung. US-Handelsminister Howard Lutnick hat ausgeschlossen, dass Trump von den Zöllen abrückt. Trump werde die gestrigen Ankündigungen nicht zurücknehmen, sagte Lutnick dem Sender CNN. Er werde nur verhandeln, wenn andere Länder ihre Zölle und andere Handelshemmnisse abbauten. Und die Welthandelsorganisation WTO befürchtet wegen der Zölle einen Rückgang im weltweiten Warenhandel um 1%. Damit werde die aktuelle Prognose um 4 Prozentpunkte nach unten korrigiert, sagte die Chefin der WTO. Sie zeigte sich tief besorgt. Ein Skyguide-Fluglotse akzeptiert den Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung. Das Militärappellationsgericht hat das Urteil der Vorinstanz vor einer Woche bestätigt und den Fluglotsen zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Laut Gericht hat der Lotse einem jungen Kampfjet-Piloten im Sustenpassgebiet eine zu tiefe Flug-